Ich möchte euch jetzt auf dieses Bild konzentrieren lassen. So, schaut euch bitte dieses Bild an. Und ich möchte sehr, dass ihr heute die Bilder, die ihr seht, aufmerksam betrachtet und euch fragt, was vermittelt dieses Bild? Was ist die Hauptaussage dieses Bildes? Dieses Bild wurde gemalt von Roberto Ferrucci in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg als eine Antwort an die Gräueltaten, die während des Ersten Weltkriegs geschehen sind. Die Welt schrie nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Liebe, nach Nähe. Dieses Bild wurde von einem total säkulären Autor gemalt. Der ist total weg von jeder Religion gewesen. Enttäuscht von jeder Form von Religion. Aber das Bild ist so stark aussagend, dass die Leute in der Jahrzehnten später in diesem Bild einen religiösen Sinn hineingesteckt haben. Und dieses Bild findet man heute in verschiedene christliche Verleger als Hintergrund zu verschiedenen christlichen Feste. Dieses Bild wurde nicht als Madonna gemalt, wurde ganz einfach als ein Schrei an Nähe. Dieses Bild vermittelt auch eine unmittelbare Nähe. Schaut euch, wie Mutter und Kind wie zusammengegossen sind. Das Kind wird nicht in die Hände getragen oder irgendwie so, sondern Kind und Mutter sind irgendwie wie zusammengegossen. Es gibt ein bedingungsloses Vertrauen in diesem Bild. Das Kind schläft total entspannt und freudig in die Hände seines Mutters. Eine ungebrochene Geborgenheit strahlt durch dieses Bild. Die Mutter ist wach, hält die Augen offen, leicht nach oben. Das Kind ist in Geborgenheit. Die Mutter kümmert sich um ihr Kind. Es gibt eine strahlende Wärme aus diesem Bild. Man sieht hier eine Beziehung. Und diese Beziehung nennt man Intimität. Was bedeutet das Wort Intimität? In unserem heutigen Gebrauch wird Intimität sehr oft total entwertet. Durch das, dass Intimität nur in Richtung sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau verwendet wird. Aber das ist total falsch, weil Intimität bedeutet was ganz anderes. Das ist ein Zustand tiefste Vertrautheit. Intimität kann nur dort geben, wo zwei Personen tief einander vertrauen, in der Nähe sind. Vertraut das Kind seiner Mutter? Ja, das ist Intimität. Intimität herrscht in meinem persönlichen Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter Personen definiert ist. Intimität findet statt in einem geschlossenen Rahmen, wo nur zwei Personen zusammen sind. Auf unserem Bild haben wir gesehen, nur Mutter und Kind. Und das war ein volles Bild. Es fällt dir dort an nichts. Das ist Intimität. Intimität wird durch Indiskretion verletzt. Wenn jemand sich in diese Intimität hineinwirft, wird die Intimität gleich zerrissen. Wenn die Oma zufälligerweise in dieser Zeit vorbeigeht, ist die Intimität zwischen Mutter und Kind dahin. Stimmt es? Liebe Omas, habt ihr das einmal erlebt? Wie ihr die Beziehung ihre Enkelkinder zu ihren Müttern zerstört, habt ihr, jetzt bin ich Oma hier, schnappt das Kind und der Mama sagt, ich habe jetzt gerade Zeit, ich habe für mein Kind. Ups, Entschuldigung. Die Intimität wird durch Indiskretion verletzt. Und nun, wir wollen uns etwas fragen, ist Intimität ein Thema der Bibel? Wohl, in der Bibel wird über Intimität gesprochen. In 1. Thessalonikerbrief, im 2. Kapitel, 7. Vers, schreibt Paulus, dass er zu den Thessalonikern eine intime Beziehung gehabt hat, wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Ein nacktes Baby auf der nackten Brust seiner Mutter. Ist das Intimität? Genau dieses Bild verwendet er. Und zwar in der Beziehung in der Gemeinde. Der war ein Gemeindemitglied, ein Gemeindeleiter, und er hat Intimität mit seinen Gemeindegeschwistern miterlebt. Steht das geschrieben? Ist das Intimität? Ist das ein Anlass, dass wir sagen, wir brauchen Intimität in der Gemeinde? Der Herr Jesus wollte genauso Intimität erleben mit seinem Volk, zu dem er gekommen ist. Er wollte, wie die kleinen Küken, seine Landsleute, die Bürger Jerusalems haben, unter seine Flügel. Habt ihr dieses Bild einmal gesehen? Jetzt sehen wir am meisten die Hände im Supermarkt. Nackt. Und ausgerollt, leider. Diese Bilder fehlen schon aus unserer Kultur. Aber ich hoffe, besonders die Jungen, ihr habt einmal dieses Bild gesehen. Kleine Küken unter die Flügel, eine Mutter. Habt ihr das gesehen? Ist das Intimität? Jawohl, in der Bibel wird über Intimität gesprochen. Und die Bibel spricht über Intimität und es gibt ein ganz besonderes Bild von Intimität. Und den werden wir in den heutigen Text finden. Jetzt über Thema Bilder. Meine liebe Geschwister, die Bibel ist ein Buch von A bis Z. Heilig, heilig, heilig. In der Bibel sind die Sätze heilig. In der Bibel sind die Wörter heilig. In der Bibel sind die Zeichen heilig. In der Bibel ist die Grammatik heilig. Wisst ihr, dass die biblische Grammatik heilig ist? Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Durch Glaube seid ihr errettet, und das ist eine Gabe Gottes, nicht von euch, dass sich niemand rühme. Okay, jetzt sage ich den Satz anders. Durch Glaube werdet ihr errettet, und so weiter. Was ist der Unterschied? Seid ihr und werdet ihr. Gibt es hier einen Unterschied? Meine Lieben, hier gibt es einen gewaltigen Unterschied. Hier ist die Grenze zwischen Religion und Glauben. Alle Religionen, Orthodoxen, Katholiken, Islamisten, sie erwarten, dass sie irgendwann einmal errettet werden durch 50% gute Werke, 50% Gnade und eventuell, wenn sie raufkommen, werden sie sehen, ob sie errettet werden. Jetzt möchte ich dich fragen. Glaubst du an die biblische Grammatik?
Ja.
Geht dich was an? Bist du bereits errettet?
Ja.
Amen! Es soll ja dein Glauben sein. Deswegen möchte ich sagen, alles was in der Bibel geschrieben steht, inklusive Grammatik, ist alles heilig. Inklusive alle Bilder, die in diesem Buch drinnen geschrieben steht. Und wer da... Und gerade das ist es, was wir heute uns vor die Augen nehmen wollen. Ein Bild. Und dieses Bild finden wir beschrieben in Wörter in Johannesevangelium im 13. Kapitel, die Verse 20 bis 21, bis 28. Wir werden jetzt diese Verse hören. Bitte, lest auf und lest du laut diese Verse. Liest ihr mit, Johannes 13, 20 bis 28.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und es ward ihnen bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter unter seinen Jüngern, welchen Jesus lieb hatte, der lag bei Tische an der Brust Jesu. Den winkte Simon Petrus und sprach zu ihm: Sag, wer ist's, von dem er redet? Der lehnte sich an die Brust Jesu und sprach zu ihm: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Wer ist's, dem ich den Bissen einkaufe und gebe? Und er tauchte den Bissen ein, nahm ihn und gab ihn dem Judas, des Simon Iskariots Sohn. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Es wusste aber niemand am Tische, wozu er ihm sagte.
Das ist das Bild. Okay, für alle Bibelkenner und Geschichtsbetrachter möchte ich sagen, dass dieses Bild sehr, sehr viele geschichtliche und biblische Fehler trägt. Punkt 1. Es gab keinen Tisch, keine Sessel. Punkt 2. Die Männer waren in einem Alter zwischen 18 und 35 Jahre. Es heißt nicht so weißbärtige und alte Männer mit 52 wie ich zum Beispiel oder 60 und so weiter. Es gab noch wenig Glasgefäße zu dieser Zeit in Palästina. Noch dazu, die Jungen und Jesus lagen um den Tisch. Auf der linken Seite, auf der linken Hand, der unrein ist. Mit dem rechten Hand griffen sie, obwohl beide Hände bis zu den Ellbogen gewaschen wurden vor dem Essen. Sie griffen zu dem Essen, aßen zusammen, nur mit dem rechten Hand. Schulter neben Schulter, Kopf neben Kopf, Füße weit nach außen ausgestreckt, so dass die Menschen mit ihrem Angesicht zueinander Kontakt haben. Aber nicht die Fehler in diesem Bild sind für uns interessant. Dieses Bild ist in den 1600 gemalt worden und der Mensch, der das gemacht hat, Jacopo Bassano, der war ein Kind seiner Zeit, schlicht und einfach. Aber wir suchen etwas anderes in diesem Bild. Und jetzt möchte ich euch in diese Richtung führen. Es gibt drei Gruppen von Menschen auf diesem Bild, die dargestellt sind. Eine Gruppe besteht von einem bis maximal 13 Leute. Jetzt schaut euch das genauer an, wer diese Gruppen sind. Wer zu wem gehört? Kurze Zeit, 10 Sekunden so in aller Ruhe. Ich werde euch helfen. Macht euch keine Mühe. Ganz links oben, rechts für euch, gibt es einen Mann mit einem halbes Gesicht. Wie auch sein Herz. In Matthäus Evangelium, im 26. Kapitel, im 13. Vers, ab 13. Vers, steht es geschrieben, dass dieser Mann bereits sich entschieden hat, Jesus Christus zu verkaufen. Das ist Judas Iskariot. Er ist einer da. Seine Körpersprache sagt ganz einfach nichts aus. Er spricht nichts von sich aus. Merkt ihr das? Er ist ganz einfach nur mit einem halben Gesicht hier. Weil der restliche Hälfte gehört dem Satan. Die zweite Gruppe sind die 10 Schüler. Die junge Jesus. Was ist da typisch? Was machen Sie jetzt hier? Was machen Sie jetzt hier? Es ist etwas, was diese Gruppe von dieser 10 irgendwie so versammelt. Es gibt Gästen in der darstellenden Kunst, die etwas aussagen. Das sind diese fragende Gästen. Wer ist es? Ah. Seht ihr das? Wer kann das sein? Wer kann das sein? Na, wer kann das sein? Es war die Frage, die sich gestellt haben, als sie gehört haben, dass einer von dieser Gruppe wird Jesus Christus verraten. Und es gibt eine dritte Gruppe in der Mitte, der Herr Jesus Christus und der junge Johannes. Was ist hier in diesem Bild in der Mitte dargestellt? Was strahlt diesen zentralen Element dieses Bildes aus? Intimität. Intimität mit alles, was das Wort Intimität beinhaltet.
Jetzt kommen wir auf die Frage, warum? Warum ist dieser Unterschied dort?
Na, weil in der Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, ab dem 23. Vers, wird es erzählt, dass die Jünger genau bei diesem vertraulichen, intimen Abend wieder miteinander gestritten haben. Und was? Worüber haben sie gestritten? Über das, wer der größere Diener im Reich des Messias sein wird. Da geschehen Weltgeschehnisse an diesem Abend. Da bricht die Zeit des Neuen Testamentes. Da ist der große Abendmahl, wo der Herr Jesus den Neuen Testament ganz einfach verkündet. Und die Burschen sind nur um eines beschäftigt. Was ist mit mir? Wie werde ich Jesus dienen? Wo werde ich stehen? Links oder rechts? Was werde ich tun? Werde ich singen? Werde ich auf das Schlagzeug schlagen? Werde ich der große Evangelist sein und so weiter? Sie beschäftigen sich mit Dienst, mit Arbeit. Sie sind keine Egoisten. Sie wollen Messias dienen durch ihre Posten in der Ewigkeit. Aber wer ist im Zentrum? Der Messias oder sie selber? Es heißt, man kann wohl in seinem Dienst egozentrisch sein und sich von sich interessieren und nicht so sehr von seinem König. Stimmt das? Leider ist das wahr. Das ist eine ganz, ganz bittere Wahrheit. Und diese Wahrheit kann ich selbst beeignen. Und zigmal, hundert. Und nun kommt die Frage, wer wird mich hier jetzt verraten unter euch? Und auf einmal kommen sie total in Verlegenheit. Sie wissen nicht, wo links und wo rechts ist. Ach, kann es sein, dass ich das bin? Was bedeutet das? Wer sich auf seine Kräfte verlässt und wer sich um das kümmert, wie er auf seine Kräfte besser Jesus dienen kann, der ist unsicher, weil in seinem Handeln eine gehörige Portion Religion dabei ist. Werksgerechtigkeit. Werksgerechtigkeit. Da finden wir es in ihren Absichten. Diese Männer sind unsicher. Diese Männer haben ein Problem. Diese Männer stehen zwischen Hammer und Ambros und die können das nicht aushalten. Könnte es sein, dass ich Jesus verraten werde? Nur ein einziger stellt sich diese Frage nicht. Dabei ist es einer, der einige Zeiten vorher auch dort dabei stand, zuerst einmal mit seiner Mutter zusammen, mit seinem Bruder, und es kam die Frage, ha, wer wird jetzt links und rechts von dir stehen im Himmelsreich, und dann gab es Streit. Ein anderes Mal stritten sie neunmal, zusammen mit seinem Bruder und mit den Jüngern, wer wird der Größere im Himmelsreich sein? Das war Johannes. An diesem Abend aber, an diesem Abend, hat er nicht mehr zusammen mit den anderen Jüngern gestritten über seinen Dienst in der Ewigkeit. Er hat eines begriffen. Nicht meinen Dienst, nicht meine Werksgerechtigkeit, nicht meine Taten, meine Arbeit, sondern meine Nähe, meine Intimität mit Jesus Christus. Das ist mir das Wichtigste. Das ist mir das Wichtigste. Das ist mir was wert. Jesus intim zu sein. Nicht durch meine Werke seine Liebe zu verdienen, sondern ihm in der Nähe zu sein. So wie das kleine Kind am Anfang. So auf den Schoß deine Mutter. Und er zweifelt nicht einmal an einen Augenblick, dass er der Verräter sein kann. Ist das eine Glaubensgewissheit? Ist das eine Glaubensgewissheit? Hey, lieber Bruder, liebe Schwester, heute, ich frage dich, hast du diese Glaubensgewissheit in deinem Herzen? Kannst du sagen, ich stehe sehr nahe Jesus, ich bin sehr intim mit Jesus, deswegen ist mein Herz ruhig, dass ich Jesus nie verraten werde? Oh, eine bittere Frage hast du Lutsche gestellt heute. Jetzt bitte mach es doch nicht mehr. Das denkt ihr wahrscheinlich. Aber meine Lieben, das ist für euch lebenswichtig. In welche Beziehung steht ihr zu Jesus Christus? Und wie nahe diese Beziehung ist? Weil es könnte auch eine Beziehung sein, so wie bei den Jüngern. Geschweige Judas. Aber ist es nicht viel besser, wenn ihr eine Beziehung zu Jesus habt, so wie Johannes, auf seinen Schoß liegend? Wisst ihr, in meine schlimmsten Zeiten, wenn ich wirklich spüre, dass mir Jesus fehlt, da bete ich und da schreie ich immer, Herr Jesus, ziehe du mich zu dir an, nimm mich so auf, Herr, so wie ich bin, und lass, Herr, deinen Hauch auf meine Wange spüren. Herr, lass wieder deinen Gewand knirschen hören. Herr, lass mich die Wärme deines Körpers wieder empfinden, Herr. Ich will, Herr, mit dir intim sein. Das ist Intimität. Das ist Beziehung mit Jesus. Und wisst ihr, warum es nicht möglich ist, dass einer, der mit Jesus intim ist, ihm verrät? Wisst ihr, warum? Weil hier eine ungebrochene Nähe besteht. Hier Liebe besteht, und die Liebe, das ist ein Material, der die Menschen so zusammenschweißt, dass niemand und nichts sie voneinander zerstören, zerteilen, wegreißen kann. Wegreißen kann. Die Liebe schweißt auch die Gemeinde. Wir haben in Israel damals gesehen, wie die Leute in der Tiefe gebaut haben. Runde Steine aus dem Bachbett. Aus einem runden Stein baust du nie eine Mauer. Wieso? Zu was neigt er? Sich zu rollen, zu rutschen. Was braucht man, um vom runden Steine, dieses Bild hast du nämlich gemacht und dieses Bild habe ich bei dir zu Hause und den verwende ich sehr oft, wenn ich über die Gemeinde predige. Es gibt viel Material dazwischen, zwischen diese runden, unhandlichen Steine. Und diese Gemäuer stehen 2000 Jahre lang dort am Ort und Stelle. Wieso? Weil dazwischen ein Material ist, der diese Steine zueinander hält. Und wie heißt dieses Material in der Gemeinde?
Liebe.
Liebe und Intimität. Wollt ihr, dass diese Gemeinde aus runden Steinen gebaut besteht? 1000 Jahre? 2000 Jahre, so wie wir leben? Wollt ihr das? Was braucht ihr? Liebe und Intimität. Dann wird Jesus in dieser Gemeinde der Herr sein und euch zusammenschweißen in einem Leib. Intimität ist ein Thema der Bibel. Und jetzt möchte ich euch fragen, ist Intimität mit Jesus wichtig und notwendig für dich? Ist Intimität wichtig und notwendig? Ich möchte dich jetzt etwas tiefer in deinem Herz hineingreifen. Seid mal nicht böse, gell? Okay? Ich bin so einer. So predige ich in Bulgarien, genauso predige ich heute in Österreich. Ich kann kein Heuchler sein. Ich rede ganz einfach das, was ich denke und was ich glaube. Und wenn jemand sagt, das ist mir zu viel, dann sage ich, vergib mir, mein Bruder, ich kann kein Heuchler sein. Jetzt möchte ich dich jetzt gerne fragen. Kannst du dich an deinen Augenblick des Wiedergeburtes erinnern? An den Augenblick, in dem du das Wort Jesus in deinem Herzen empfangen hast, deine Sünden sind dir vergeben. Könnt ihr euch an diesen Tag erinnern? Was entstand hier? Es entstand eine Liebe und Intimität zwischen dir und Jesus. Diese erste Liebe, die dein Herz beflügelt hat, wo du gesagt hast, hey Jesus, ich bin bereit für dich alles zu tun, ich bin bereit ins Feuer zu gehen, hey Jesus, wenn es sein soll. Hey, ich liebe dich so sehr, dass ich an alles bereit bin, für dich zu machen. Kannst du dich an diesen Augenblick erinnern? Wenn nicht, es gibt einen leichten Weg. Der Weg der verlorenen Sohn. Der seine Intimität mit Jesus verloren hat. Wo er gesagt hat, ich habe gegen den Himmel und gegen dich, Vater,
gesündigt. Ich komme zu dir und ich möchte dir sagen, ich bin nicht würdig, mich deinen Sohn zu nennen. Ich erwarte jetzt deine Gnade und deine Vergebung. Vergib du mir meine Sünden und mache du mich wieder zu deinem Sohn. Könnt ihr euch jetzt erinnern, wie es zu Ende kam? Der Vater, der rannte ihm entgegen. Der hat nicht gescheut von den dreckigen Gewand, von dem Gestank der Sauerfutter aus seinem Munde. Er hat sie umarmt, er hat sie geküsst. Was war das? Ein Akt des Intimität. Trotzdem er seinen Sohn gesehen und gerochen hat. Jetzt möchte ich dich fragen, ist für dich Intimität mit Jesus wichtig? Brauchst du es?
Na, wenn nicht, ich kann hier aufhören und gehen. Ja, vielleicht hast du schon deine Beziehungen mit Gott irgendwie geregelt. Ist die Intimität aber verletzbar? Was stört und was zerstört meine Intimität mit Jesus? Das ist die Sünde. Das ist die Sünde. Die Sünde ist wie ein Hammer. Wie eine Guillotine. Ein Fallbeil. Okay. Für Intimität und Beziehung zu Jesus. Ich möchte dir eines sagen. Das ist jetzt nicht eine Peitsche, was ich in der Hand nehme, aber du sollst denken, bei jeder deiner Sünde erklingt ein Hammerschlag. Und es sind die Nägel in die Hände Jesu Christus drunter. Jede deiner Sünde ist ein Schlag auf die Nägel Jesu. Glaubst du, dass ihm das wehgetan hat? Glaubst du, dass die Intimität zwischen dir und Jesus irgendwie geschädigt wird? Durch deine Sünde. Wir müssen im Klaren sein. Es tut weh, wenn die Nägel durch den Handgelenk durchgehen. Und diese Wehe soll uns wehtun. Weil als allererstes es Jesus wehtut und zweitens unsere Beziehung zu Jesus zerstört und unsere Intimität beschädigt. Und nun kommt jetzt die Frage, wie kann ich meine Intimität mit Jesus wiederherstellen und wieder in der Zeit auch erhalten? Ist dir das wichtig? Ist dir das wichtig?
Ich weiß, dass ich auf einen ziemlich glitschigen und sehr tiefen Boden hineingehe. Aber ich muss es tun, weil mir ist es nicht egal, wie deine Beziehung mit Jesus Christus heute aussieht. Es ist mir nicht egal. Weil ich werde gefragt, hast du deinen Geschwistern es gesagt, als ich durch den Heiligen Geist dir die Gabe des Predigers gegeben habe? Hast du deine Pflicht nach meinem Willen getan? Und es wird dort keine Ausrede geben, naja, sie sind aus Österreich, aus Barndorf, sie sind ganz feinde Menschen, ich dürfte dort es nicht sagen. So eine Ausrede gibt dort nicht. Deswegen möchte ich euch sagen
und auch fragen, wollt ihr eure Beziehung mit Jesus wiederherstellen und Intimität mit ihm wiederherstellen? Es geht ganz einfach. Umkehr und Buße. Er ist bereit, trotzdem, dass er ausgepeitscht wurde, solche Maßen, dass er kein Haut mehr auf seinem Leib gehabt hat, dass sein Blut zu zwei Drittel ausgegossen wurde, nur auf dem Weg von der Geißelungsstelle bis zum Golgatha. Trotzdem, dass er dort entblößt wurde, vor den Augen hunderttausende Menschen von Jerusalem. Trotzdem, dass er beim lebendigen Leib angenagelt wurde auf ein Holz. Trotzdem ist er bereit. Trotzdem ist er bereit, dich aufzunehmen wie den verlorenen Sohn, wenn du bereit bist, zu ihm zu gehen und zu sagen, Herr,
Vergib du mir meine Sünde. Ich will es nicht mehr, weil es dir weh tut, Herr Jesus. Ich will mit dir Nähe haben, Intimität haben. Ich will dich nicht mehr verletzen, weil ich dir liebe. Liebst du Jesus noch in deinem Leben? Ist dir das wichtig, dass er nicht verletzt wird? Tue Buße, kehre um. Sage einen Kampf der Sünde in deinem Leben. Treffe die Entscheidung. Herr, ich will nicht mehr in meinem Leben dich verletzen. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich und ich will dich nicht mehr verletzen. Ich will intim mit dir sein, Herr Jesus. Die Bibel verspricht es. Es funktioniert. In der ersten Johannesbrief, in den ersten Kapitel, in den Versen 8 und 9, steht es geschrieben. Interessanterweise, das sagt gerade Johannes. Einer, der wahrscheinlich etwas mehr gehört hat von dem Herrn Jesus. Etwas mehr verstanden hat von seiner Lehre. Und er sagt, jede Sünde, die wir ihm bekennen, er ist treu und gerecht, uns zu vergeben. Und nicht nur das, sondern auch uns von jeder Unreinheit, von jeder Unheil zu befreien. Das heißt, vergeben und gereinigt in einem Aufweg, in einer, wie nennt man das in der Mathematik, in einer Progression, in einer Progression. Je mehr wir Buße tun, umso reiner wir werden. Und jetzt hast du in der letzten Zeit die Intimität mit Jesus in deinem Leben verletzt. Hast du gesündigt? Tut es Jesus weh? Tu es heute noch. Bereinige du deine Beziehung mit Jesus Christus. Eines muss ich dir sagen. Du kannst es nicht tun durch gute Werke. Singen, rezitieren, Wände streichen, verputzen und so weiter. Oder evangelisieren und Traktate verkaufen. Verteilen, Entschuldigung. Verteilen. Durch diese guten Werke kannst du das nicht machen. Du sollst persönlich, so wie das kleine Kind, in Jesus seine Hände fallen und zu ihm schauen und sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich dich verletzt habe, dass du wieder geblutet hast durch meine Sünde. Wollt ihr es tun? Seid ihr bereit, es zu tun? Macht ihr das und dann werdet ihr wieder mit Jesus in dir. Es gibt auch ein sehr guter Mittel, der die Intimität auch in der Zeit bewahrt. Und das ist Zeit im Stille mit Jesus. Wir leben in einer urlauten Umgebung, ständig. Wenn du einkaufen gehst, du gibst einen Trommel, tutz, 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 tutz. Heute gibt es ein Angebot über das Schweinefleisch und es gibt ein Angebot das und jenes. Und im Radio wird gesagt, du, Unfall auf der Südostangente. Wir leben ständig in einer lauten Umgebung. Und der Herr, er will mit uns Intimität haben. Und die Intimität entsteht zu zweit, wie wir das am Anfang gesagt haben. Gell? Er will, dass wir ihn hören. Und dass er uns hört, ohne Nebengeräusche. Was hat er immer wieder getan mit seinen Jüngern, als sie vom Dienst zurückgekommen sind? Was hat er zuerst getan? Ging auf den Marktplatz und sagte, schaut meine Jünger an, die sind so gut. Ah, pur. Was hat er getan? Er ging in der Stille mit seinen Jüngern. Und er wollte, dass sie seine Jünger ausrasten. Und er lehrte sie. Das will Jesus auch in deinem Leben heute. Eines muss ich dir sagen, wenn du dich entscheidest, alle 14 Tage, einen Tag in deinem Wochenrhythmus, Zeit dich zu nehmen, mit Jesus zu verbringen, in Zweisamkeit, das wird dich gelingen. Es gibt nur eine einzige Bedingung, Gebet und Fasten. Und der Herr wird dir das schenken. Tu es, versuche es. Okay, wenn es nicht alle 14 Tage, einmal im Monat, aber einen Tag mit der Bibel in der Hand, im Gebet und im Nachdenken über deinen Erlöser, Jesus Christus, in Zweisamkeit. Intimität gibt es nicht dort, wo viele sind.
Integrität gibt es in Zweisamkeit. Ich kann das wirklich euch anbieten. In meinem Leben funktioniert es tadellos. Ich komme wirklich wie ein frisch gebadetes Kind, wenn ich so eine Zeit mit Jesus verbringe. Der spricht zu mir, du hast mich verletzt, aber ich liebe dich. Du bist ein unverbesserlicher Sünder, aber ich werde dich besser machen. Weil deine Heilung kommt nicht aus deinen Werken, sondern deine Heilung kommt aus der Intimität mit mir. Und das gibt mir wieder Kraft und Hoffnung, weiterzuleben mit Jesus. Ich bin unverbesserlich, ich bin ganz einfach zu sterben. Er wird mich hin und dann mal raushauen, weil ich bin ganz einfach nicht zum Ausschalten. So wie bei Freddy. Aber er sagt, nein, ich habe mit dir was vor. Ich habe für dich mein Blut vergossen, ich habe für dich den Preis bezahlt, ich habe dich auserwählt noch vor der Grundlegung der Welt und jetzt will ich dich, der ein Haufen Katsch, Luchi Manche, zu einem Gefäß machen und in diesem Gefäß meinen Geist hineinfüllen und verwenden für die Verherrlichung meiner Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Aber dafür brauchst du Zeit, in Zweisamkeit mit Jesus. Und es gibt noch einen Schritt, Wiederherstellung des Vertrauens mit Jesus. Es reicht nicht aus, wenn ich immer wieder Buße tue und nach jedes Mal Buße tun, sage, okay, aber er schaut immer wieder in meine rote Mappe und schaut sich das an, aha, das hast du gemacht und das und jenes. Da steht es in den Religionen drinnen. Das sagen die Muslimen, das sagen die Katholiken, das sagen die Orthodoxen. Es gibt ein Sündenregister und der wird aufgelistet und aufgelistet und aufgelistet. Meine Lieben, stimmt es? Was geschieht, wenn du deine Sünden vor Jesus gelegt hast? Was geschieht, wenn du in Zweisamkeit mit Jesus wieder die Beziehung hergestellt hast? Du bist wieder genauso wie an dem allerersten Tag deines Wiedergeburtes. Du bist frisch und neu, wie dieses Kind am Anfang im Bild. Denke nicht an der rote Mappe. Kümmere du dich nur um das, dass in dieser rote Mappe keine einzige Sünde geschrieben steht, was du noch nicht bekannt hast und Buße getan hast und um Vergebung gebeten hast. Das ist dein einziger Kummer. Jetzt werde ich noch einmal einen Stock tiefer gehen in eurem Leben, meine Lieben. In eurem Leben gibt es Sünden, die wie einen Korb aussehen, voller Schlangen. Und dieser Korb ist irgendwo unter eurem Bett. Und ihr steht mit dem Fuß drauf und sagst, in diesem Korb darf keiner wissen. Niemand! Aber niemand! Ist das wahr? Rede ich jetzt die Wahrheit? Ich frage nicht über den Inhalt dieses Korbes, sondern um den Bestehen dieses Korbes. Stimmt es?
Ja.
Ja, stimmt es, gell? Jeder von uns kann es sagen, ich auch. Und was ist mit diesem Korb voller Schlangen unter deinem Bett? Weiß Gott, der Herr Jesus Christus über diesen Korb? Weißt du auch? Ist das alles eine versteckte Sache? Was sollst du damit tun? Nimm's raus. Spuck's aus. Stelle wieder her, den Vertrauen zu Jesus. Weil solange du diesen Korb unter deinem Bett hältst, ist es ein Misstrauen an Jesus. Viele Sachen kann ich dir sagen, Herr, und viele Sünden kann ich vor dir legen, aber es gibt Sachen, die ich nicht einmal aussprechen kann. Öffne du dein Herz bis zu der tiefsten Ecke. Reinige mein Herz. Reinige mein Herz. Ein wunderschönes Lied. Habt ihr dieses Lied gesungen? Okay. Und jetzt gehe ich schon langsam weiter. Jetzt wird sich jemand fragen, seid ihr noch munter? Ich predige in Bulgarien 50 bis 55 Minuten. Deswegen habt Geduld. Ja, ihr fragt wahrscheinlich, warum hast du heute dieses Thema ausgesucht? Warum plagst du uns, dass du uns so tief in die Herzen und in unsere Gedanken hineingreifst? Das ist mir etwas zu viel. Ich predige aus meiner Not. Ich habe versucht, Jesus viel mehr zu dienen, als mit ihm in der Nähe zu sein. In diesen 5 Jahren habe ich gesehen, was es bedeutet, im Dienst von Jesus immer ferner und immer ferner und immer ferner zu gehen. Immer mehr und mehr sich als Faktor in der Beziehung mit Jesus zu sehen und als Faktor in der Leben anderer Menschen um dich zu sehen. Und das hat die Intimität zwischen mich und Jesus zerstört. Und wenn ich jetzt euch das rede, ich rede wirklich aus meinem Herzen. Ihr wisst ja, es war ein fürchterlicher Tag in August heuer, als ich richtig geistig aufgewacht bin und gesehen habe, Jesus ist irgendwo auf seinem Weg weitergegangen und ich stecke in einem Gebüsch und ich höre nicht mehr seine Stimme und ich sehe ihn nicht mehr. Ich, der große Missionar, der große Diener, der so Wunder bewirkt und so predigt und das und jenes. Es war fürchterlich, ich sage euch, es war fürchterlich, als ich gesehen habe, dass die Intimität mit Jesus in meinem Leben zerstört wurde. Deswegen predige ich heute über dieses Thema, weil die liegt mich am Herzen und die bewegt mich. Und ich möchte auch euch irgendwie etwas von meinen Schrecken und von meinem Schmerz sagen, so dass ich euch helfe, dass ihr rechtzeitig diesen Weg umschlägt und auf einem neuen Weg geht. Ich möchte dich heute nur sagen, tue Buße. Geh im Stille zu Jesus. Stelle wieder dein Vertrauen mit Jesus Christus her. Geh zu Jesus und bleibe mit Jesus Christus intim.